Dr. Reinhard Kreppler wurde 1971 zum Doktor der Medizin promoviert, hat sich auf die Pathologie spezialisiert und in diesem Bereich Methoden zur Früherkennung von Tumoren entdeckt, die er in seiner Habilitationsschrift 1982 auch zusammengefasst hat und die weltweit Anwendung gefunden haben. Zusätzlich war er von 1989 bis 2014 ärztlicher Direktor des AKH in Wien, hat eben als Professor gelehrt und viel für die Medizin beigetragen. Ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Kreppler, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Sehr gerne, ist mir eine Freude.
Sie sind, so kommt mir nach unserer kurzen Vorbesprechung vor, ein sehr bescheidener Mensch, der gar nicht so sehr auf seine großen Leistungen, die mich sehr beeindruckt haben, so hinweisen möchte. Aber es ist doch nicht zu übersehen, dass Sie eine unglaubliche Karriere gemacht haben, einerseits im medizinischen Bereich und andererseits aber auch, was ja selten ist, im verwaltungstechnischen Bereich. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber Sie werden das sicherlich alles gleich klären. Fangen wir mal beim Medizinischen an. Waren Sie so ein schlaues Kind schon, dass Sie gesagt haben, ich werde mal Medizin studieren? Oder wie war das bei Ihnen?
Meine Eltern waren beide Kinderärzte und ich habe natürlich deren Gespräche am Telefon mit Patienten mitbekommen und ich habe die medizinischen Zeitschriften gesehen am Schreibtisch von meinem Vater. Und ich habe gesehen, wie sich meine Eltern Tag und Nacht begeistert für die Patientinnen und Patienten einsetzen. Das war sicher prägend und ein großes Vorbild für mich.
Es war so, dass Sie dann sich entschieden haben für die Pathologie und spezielle Ausbildungen gemacht haben über die Zytodiagnostik und die Humangenetik. Also beginnen Sie eigentlich von Anfang an schon in einen recht wissenschaftlichen Bereich in der Medizin gegangen?
Also ich habe mich bemüht, gut und schnell zu studieren. Und ich habe schon als Student wissenschaftlich mitgearbeitet auf der Pathologie. Die Chefs von der Pathologie haben mich sehr dringend eingeladen, bei ihnen zu arbeiten. Ich bin dieser Einladung gefolgt und ich habe es nie bereut.
Und gerade die Zytodiagnostik ist ja ein ganz wichtiger Bereich, weil da geht es ja um die Früherkennung von schweren Tumorerkrankungen und so weiter. Und haben Sie da sowas miterlebt, wie das noch besser, genauer geworden ist? Sie haben doch lange Zeit in der Entwicklung da was mitbekommen.
Also ich glaube, ganz entscheidend in der Medizin ist die Zellbiologie, also alle Funktionen der Zelle analysieren zu können, insbesondere heute die Genetik einer Erkrankung erfassen zu können. Das Erscheinungsbild auch von einzelnen Zellen ist ein wichtiger Hinweis darauf, ob eine bösartige Erkrankung dabei ist, sich zu entwickeln oder ob es sich um eine gutartige oder nur entzündliche Veränderung handelt. Es ist so, dass eigentlich ein Großteil der endgültigen Diagnosen kommt von den Pathologinnen und Pathologen, auch wenn die Patienten das nicht mitbekommen, weil die Patienten bekommen die Diagnose vom Chirurgen, vom Internisten präsentiert und haben den Eindruck, die haben diese Diagnose gestellt, aber in Wirklichkeit ist sie vom Pathologen. Also ohne Pathologie kann man kein Krankenhaus betreiben.
Es ist so, dass diese bildgebenden Verfahren jetzt zur, wenn man das jetzt analysiert, so eine Zelle, die sind wahrscheinlich immer besser geworden im Laufe der Zeit, nehme ich an.
Ja, also die Mikroskopie hat sich sehr stark weiterentwickelt. Ich habe mit normaler Mikroskopie gearbeitet, aber auch mit Elektronenmikroskopie, mit Immunzytologie, also mit Untersuchung, mit Hilfe von Antikörpern, die einzelnen Zellstrukturen genauer identifizieren zu können. Und ich habe eine Methode entwickelt, mit der man bei Tumoren sehr gut und sicher unterscheiden kann, ob sie vom Bindegewebe ausgehen oder von einer Oberflächenepithelzelle und wenn ja, von welcher. Und habe dadurch Tumorerkrankungen genauer klassifizieren können. Und das hat sehr wesentlich dazu beigetragen, dass die Heilungschancen verbessert werden konnten. Diese Methoden, die ich entwickelt habe, werden auf der ganzen Welt verwendet und meine Arbeiten werden sehr oft zitiert.
War das auch Inhalt Ihrer Habilitationsschrift, die Sie da jetzt in 82 gemacht haben?
Ja, das war Inhalt meiner Habilitationsschrift.
Das ist schon wirklich ein sehr bedeutender Erfolg. Sie haben sich dann auch konzentriert auf die Humangenetik. Das ist ja auch ein großes Feld eigentlich, wenn ich das richtig sehe, wo man so zur Krankheitserforschung, wo sehr viel sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, aber doch nicht so viel, wie man dachte.
Man sieht, dass bei sehr vielen Erkrankungen die Genetik schon eine Rolle spielt, sowohl für die Diagnostik als auch für die weitere Behandlung. Man spricht von individualisierter Medizin, Präzisionsmedizin ist der aktuelle Ausdruck. Die Menschen sind alle sehr, sehr ungleich, wenn man aufs Detail achtet. Man versucht heute bei jedem Patienten herauszufinden, maßgeschneidert, was ist für ihn die richtige Behandlung. Und das ist von einem Patienten zum anderen Patienten unterschiedlich. Und das hängt sehr stark von genetischen Faktoren ab.
Die man halt analysieren muss. Aber die Idee zum Beispiel, dass man über die Beeinflussung von Genen Krankheiten vorbeugen kann oder so, das hat man eigentlich noch nicht erreicht. Das ist so ähnlich wie der Flug auf den Mars in der Weltraumgeschichte. Das wird sicherlich bald gelingen, aber irgendwie, da hat man hochgesteckte Ziele gehabt, aber die, glaube ich, nicht so leicht zu erreichen, wie man gedacht hatte.
Man hat sie schon erreicht. Man kann in das Genom eingreifen. Man kann Teile herausschneiden und einfügen. Das ist natürlich ein sehr aufwendiges Verfahren, doch noch in einem relativ frühen Stadium der Entwicklung und sehr teuer. Aber es sind durchaus Eingriffe möglich, die früher als unheilbar geltende Erkrankungen heilbar erscheinen lassen.
Also Sie haben auf die richtigen Fächer gesetzt, sozusagen, wo Sie sich noch zusätzlich konzentriert haben darauf. Und was mir eingefallen ist, jetzt, wenn man in den letzten Jahren denkt, ein großer Konkurrent des Menschen jetzt in gerade diesen Bereichen ist, glaube ich, die KI auch, nicht? Die gerade in der Diagnostik da jetzt viel leisten kann, was ein Mensch vielleicht gar nicht so leicht leisten kann, haben Sie dann noch Einblicke, was da jetzt passiert und ob tatsächlich der Mensch da bald ersetzt werden wird in der Analyse?
Also wir haben uns mit diesen Methoden immer schon auseinandergesetzt. Ich habe mein Studium 1965 begonnen. Damals wurde schon ein Lehrstuhl für Kybernetik gegründet und wir haben an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien 1984 das erste Institut für Artificial Intelligence gegründet. Wir haben uns mit diesen Methoden eben schon seit Jahrzehnten auseinandergesetzt und diese Methoden immer schon eingesetzt. Also für uns ist das nichts Neues und ist etwas, was sich weiterentwickelt wird, was uns helfen wird, aber nur die Frage aufwirft, was macht uns als Menschen aus? Und wir müssen dieses sozusagen gigantische Nachschlagwerk nützen. Aber wir müssen uns noch viel mehr als früher überlegen, was macht wirklich unser engstes Menschsein aus. Das bedeutet Mitgefühl, Innovationskraft und so weiter. Das wird nicht ersetzt werden durch künstliche Intelligenz, sondern ganz im Gegenteil, die künstliche Intelligenz wird uns herausfordern und zwingen, unsere eigenen spezifisch menschlichen Fähigkeiten noch weiter zu entwickeln. Also ich blicke optimistisch in die Zukunft.
Ja, das sind schon so philosophische Ansätze, die Sie da im Zusammenhang sehen. Und die sind doch, glaube ich, sehr lehrreich für viele Menschen, weil manche so eine irrationale Angst vor KI auch haben. Und Sie sehen das als eine sehr friedlich eigentlich, dass das nicht so schlimm werden wird, sondern im Gegenteil, das ist, weil Sie schon so lange damit arbeiten, wahrscheinlich ist Ihnen das alles so vertraut schon.
Es ist einfach ein neues Hilfsmittel, aber so neu eben auch nicht.
Ja, das ist genau, wir kennen das alle erst seit ChatGPT, nicht? Also ich kenne das schon seit Jahrzehnten. Ja, und umso verwunderlicher ist es, dass Sie neben all diesen unglaublichen wissenschaftlichen Leistungen 25 Jahre lang ärztlicher Direktor des AKH waren, was ein Verwaltungsjob ist, und man könnte sich irgendwie vorstellen, dass man da daneben gar nicht viel Zeit hat. Oder wie war das bei Ihnen?
Also ich habe natürlich persönliche wissenschaftliche Arbeiten in den Hintergrund stellen müssen und habe mich darauf konzentriert, meine Kolleginnen und Kollegen bei der wissenschaftlichen Arbeit zu unterstützen. Das war keineswegs eine reine Verwaltung im Sinne von Bewahren von etwas erreichen, sondern es war eine hochkreative Tätigkeit gemeinsam mit allen Menschen im AKH.
Aber was völlig anderes, nicht? Also es ist irgendwie so, dass ich mir denke, man braucht da, weil so ein Wissenschaftler stellt man sich nicht so praxisbezogen und hemdsärmelig vor, wie so jemand, der Direktor im AKH ist, wo man doch viel auch praktische Dinge erledigen muss und alltägliche Sachen klären muss und so. Wissenschaftler ist immer so ein bisschen, im Klischee zumindest etwas weltfremd in seiner Wissenschaft verzopft, nicht? Und leistet da sehr viel zwar, aber diese praktischen Arbeiten liegen ihm eigentlich nicht so, da will er auch nicht so machen. Und Sie sind offensichtlich in beiden Bereichen sehr begabt gewesen.
Ja, und auch in beiden Bereichen tätig. Ich habe ein Jahr meiner Ausbildung am Karolinska Krankenhaus, am Universitätskrankenhaus in Stockholm verbringen dürfen, habe dort wissenschaftlich gearbeitet. Mein Wohnungsnachbar war der ärztliche Direktor des Karolinska Krankenhauses und ich habe dadurch Einblick bekommen, wie ein gut organisiertes Krankenhaus betrieben wird. Das war für mich gewissermaßen ein Modell für ein modernes Krankenhaus. Wie ich zurückgekommen bin nach Österreich, hat sich die Möglichkeit ergeben, in das medizinische Fakultätskollegium gewählt zu werden. Und ich bin in das Fakultätskollegium gewählt worden und war 9 Jahre Sprecher des akademischen Mittelbaus im Fakultätskollegium und habe bei allen wesentlichen Lenkungsaufgaben der medizinischen Fakultät mitgewirkt. Bei Budget, bei Personalangelegenheiten, bei Berufungen, Habilitationen. Damit nicht genug. Ich habe in der Gesamtuniversität mitgewirkt. Ich war Vorsitzender des Universitätslehrerverbandes an der Universität Wien. Ich war stellvertretender Vorsitzender des Universitätslehrerverbandes für ganz Österreich. Ich wurde in die Bundeskonferenz des medizinisch-wissenschaftlichen Personals für ganz Österreich gewählt. Ich war stellvertretender Vorsitzender des Zentralausschusses der Hochschullehrer, der für die Angelegenheiten an allen österreichischen Hochschulen inklusive der Musikhochschulen und Akademien und so weiter zuständig ist. Also ich habe neben meiner wissenschaftlichen und diagnostischen Tätigkeit sehr stark an der Gestaltung des gesamtösterreichischen Wissenschaftslebens in allen Gebieten mitwirken dürfen.
Ich darf mal raten, also eine 40-Stunden-Woche haben Sie nicht gehabt, oder?
Ich habe im Wesentlichen oft von 7 Uhr früh bis 12 Uhr in der Nacht gearbeitet.
Ja, das ist ja gar nicht vorstellbar. Und woher haben Sie da die Energie genommen? Also das ist ja unglaublich.
Ich glaube, wenn man die Chance hat, an etwas Großem und Wichtigem mitzuwirken, ist das eine so starke, wirksame Einladung, dass man sich dem kaum entziehen kann.
Das AKH ist ja eines der bedeutendsten Krankenhäuser weltweit. Sie haben da eine unglaubliche Leistung erbracht. Wie ist Ihnen das gelungen? Also was war das Besondere, wenn man sagt, es gibt ja viele Krankenhäuser, dass das AKH so besonders macht? Woran lag das?
Also erstens, das Allgemeine Krankenhaus Wien hat eine lange und ruhmreiche Geschichte. Stichwort Wiener Medizinische Schule, natürlich unterbrochen durch den Anschluss an Nazi-Deutschland 1938, wo die Universitäten in Österreich über Nacht unglaublich an Bedeutung verloren haben durch den Verlust der vielen jüdischen Kolleginnen und Kollegen. Viele der dann noch Verbliebenen sind zum Wehrdienst eingezogen worden und sind viele nicht mehr zurückgekommen. Also die Aufbauarbeit für die Generation nach dem Krieg war sehr schwer. Beispielsweise mein Vater ist nach dem Krieg Leiter des St. Anna Kinderspitals geworden und hat dieses teilweise bombengeschädigte Spital neu aufgebaut und hat den onkologischen Schwerpunkt im St. Anna Kinderspital aufgebaut und dadurch die Heilungschancen für krebskranke Kinder enorm verbessern können und hat einen sehr guten Nachfolger ausgewählt, den Professor Gardner, der diesen Weg fortgeführt hat. Also die Leistung der Generation vor meiner Generation ist meiner Meinung nach noch viel höher einzuschätzen als die Leistung von mir selber oder meiner Generation. Wir haben aufgebaut auf den Pionierleistungen der Menschen, die unter ganz schwierigen Bedingungen die Wiener Medizin wieder aufgebaut haben.
Aber Sie waren doch maßgeblich beteiligt in dieser Modernisierung des AKH, nicht? Also das ist ein modernes Spital von Weltruf geworden ist. Und was ist da aus Ihrer Sicht so besonders gut gelungen?
Die Generation der großen Ärzte vor mir, also Professor Fellinger, Professor Deutsch in der inneren Medizin und die großen Chirurgen am AKH, die haben 1955 nach dem Staatsvertrag die Idee an die Politik herangetragen, das AKH neu zu bauen. Diese Idee gab es schon einmal 1905. Das ist zum Erliegen gekommen durch den schrecklichen Ersten Weltkrieg. Und dann ist das neue AKH konzipiert worden und, wie ich meine, architektonisch sehr gut konzipiert worden. Ich war am Bau überhaupt nicht beteiligt. Ich habe von meinem Arbeitsplatz aus das AKH wachsen gesehen, aber ich hatte keineswegs irgendeine Karriereidee in Bezug auf das neue AKH. Mein Karriereweg war, den ich auch erreicht habe, Professor für Pathologie zu werden, Wissenschaftler zu werden und die Diagnostik voranzubringen. Ich wurde aber dann eingeladen, mich um die ärztliche Leitung des AKH zu bewerben. Und ich bin dieser Einladung gefolgt.
Haben Sie auch dann bekommen, diese Leitung? Und was haben Sie da diese 25 Jahre jetzt geschafft? Was war da sozusagen das, wo Sie sagen, da sind Sie besonders stolz drauf? Doch ein Vierteljahrhundert, nicht, dass Sie das gemacht haben?
Ich bin gar nicht stolz. Ich freue mich an der großen kollektiven Leistung des Betriebes des AKH. Ich habe mich immer gesehen, sozusagen als die letzte Unterschrift, als Leiter des AKHs, Verantwortungsträger, aber es arbeiten im AKH 9500 Personen aller Berufsgruppen. Es ist deren großartige Leistung, dass das AKH jetzt im letzten Ranking zu den 8 besten Spitälern in Europa gehört und zu den 20 besten Spitälern weltweit. Das war von vornherein mein Ziel, weil mein Ziel war es, den Patientinnen und Patienten in Österreich die bestmöglichen Heilungschancen zu bieten. Das ist nicht nur mit dem AKH gelungen, sondern das ist auch mit allen anderen Gesundheitseinrichtungen gelungen. Das AKH ist keine isolierte Einrichtung, sondern es kann seinen Erfolg nur im Zusammenwirken haben mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, mit den anderen Spitälern. Also es ist nur ein großer Baustein im gesamten österreichischen Gesundheitswesen, über das wir alle sehr froh sein können.
Waren Sie vielleicht besonders geschickt bei der Geldbeschaffung? Weil es ist ja auch, glaube ich, bei so einem Spital ist es immer, muss man sozusagen als Direktor, stelle ich mir mal vor, auftreten bei den politisch Verantwortlichen und sagen, wir brauchen das und das. Und wenn man jetzt einen guten Ruf hat, sozusagen sagen die Politiker, ja okay, dann geben wir das, der wird schon was draus machen. War das so oder stelle ich mir das irgendwie zu einfach vor? Ich weiß
es nicht. Das AKH ist von großen Politikern sehr gefördert worden, beginnend mit zum Beispiel zu meiner Zeit dem Bundeskanzler Branicki selbst, aber auch den Wissenschaftsministern, Gesundheitsministern, Finanzministern und auf der Seite der Stadt Wien Finanzstadtrat Mayer, Bürgermeister Zilk, Stadtrat Stacher und viele andere, die hatten diese Entschlossenheit, den Patientinnen und Patienten in Österreich wieder Spitzenmedizin zu bieten und haben das AKH als Kristallisationspunkt für das gesamte österreichische Gesundheitswesen gesehen. Und die Errichtung des AKH war eine gesamtösterreichische Anstrengung, eben repräsentiert durch den Bund, durch die Bundesregierung und auf Seite der Stadt Wien durch die Landesregierung und insbesondere durch Bürgermeister Zilk, Finanzstadtrat Mayer und Professor Alois Stacher, den Gesundheitsstadtrat, der selber ein ausgezeichneter Leukämieforscher, Onkologe war und der eben einfach dringend ein hervorragendes Gesundheitswesen erschaffen wollte.
Und Sie sind mit denen allen in guten Kontakt gewesen, sozusagen, dass das sehr gut die Zusammenarbeit geklappt hat.
Die haben mich ausgesucht. Es war ein internationales Berufungsverfahren. Ich musste mich in diesem Verfahren bewähren und es gab einerseits eine Kommission auf Seite der Stadt Wien, die ausgewählt hat, und im Fakultätskollegium eine Berufungskommission und die beiden Seiten zusammen haben mich ausgewählt und wollten mich absichtlich in dieser Funktion haben und haben mich entsprechend unterstützt. Und dieses große Werk ist gelungen durch die Begeisterung vieler junger Menschen. Und das möchte ich aber besonders hervorheben, eben auch die Generation vor uns, die etablierten älteren Professoren im AKH haben in hervorragender Weise mitgewirkt bei diesem großen Werk.
Das erfüllt Sie mit größerem Stolz, ist diese Sache mit dem AKH oder Ihre wissenschaftlichen Errungenschaften in der Pathologie? Oder sagen Sie, das können Sie gar nicht abwägen gegeneinander?
Ich glaube, das wirkt ja zusammen, ja, weil ich wurde als Professor berufen auf Basis meiner wissenschaftlichen und medizinischen Leistungen. Und ohne diese medizinisch-wissenschaftliche Basis hätte ich nicht den Respekt meiner Kolleginnen und Kollegen gehabt. Also ich hatte das Glück, das Spital mit natürlicher Autorität führen zu können. Und ich habe keine Machtmittel gebraucht, um die Menschen dazu zu bringen, mit mir zusammenzuwirken. Ähnlich wie ein Orchester hat eben Freude an Musik, wirkt zusammen und dann gelingt ein großes Werk.
Sie hatten keinen Pensionsschock 2014, weil Sie dann gleich in andere Funktionen gekommen sind, die auch sehr erfüllend gewesen sein müssen. Zum Beispiel waren Sie 2015 bis 2020 Direktor des Roten Kreuzes und sind jetzt noch Ehrendirektor. Was ist denn da Ihre Funktion gewesen? Was waren da Ihre Aufgaben?
In die Zeit ist einerseits die Flüchtlingskrise 2015 gefallen, dann die Covid-Epidemie. Ich habe in beiden Situationen sehr stark Lenkungsaufgaben wahrgenommen als Präsident des Wiener Roten Kreuzes mit den vielen freiwilligen Helfern, die das Rote Kreuz dankenswerterweise hat. Und ich habe in dieser Funktion auch mit dem AKH zusammenarbeiten können. Ich möchte erwähnen, dass das St. Anna Kinderspital eine GmbH ist im Eigentum des Wiener Roten Kreuzes. Also ich war dann von Amts wegen Vorsitzender des Aufsichtsrates vom St. Anna Kinderspital und habe vom St. Anna Kinderspital, das gleichzeitig eine Abteilung der Kinderklinik ist, weiter mit dem AKH zusammenwirken dürfen.
Und schließt sich irgendwie auch der Kreis zur Arbeit Ihres Vaters eigentlich sehr schön, ja, nicht? Also das ist schon, muss ich sagen, ein toller Lebensplan, den Sie da gehabt haben und den Sie da auch erfüllen konnten. Und jetzt sind Sie ja noch Ehrendirektor des Roten Kreuzes. Man hat das Gefühl, dass Sie ja immer noch nicht völlig unbeschäftigt sind.
Also ich freue mich über die Ehre der Ehrenpräsidentschaft. aber sozusagen eine Funktion im Sinne von etwas gestalten beim Roten Kreuz habe ich nicht mehr. Natürlich bin ich in den Gremien weiterhin vertreten, aber ich nehme mich hier selbstverständlich zurück zugunsten meiner Nachfolgerin, die das hervorragend macht, die Frau Dr. Tomschitz, die eine hervorragende Präsidentin des Wiener Roten Kreuzes ist. Aber ich bin seit Jahrzehnten auch für eine Stiftung nach Kirchenrecht zuständig. Im Auftrag des Erzbischofs und Kardinals Schönborn bin ich im Aufsichtsrat der Häuser der Barmherzigkeit. Mit ihm zusammen konnte ich dort eine wichtige Versorgungslücke schließen, indem besonders schwierige Betreuungsfälle vom Haus der Barmherzigkeit übernommen wurden und weiter übernommen werden. Und ich habe von dort aus weiterhin auch mit der Stadt Wien und mit österreichweiten Institutionen die Möglichkeit, an der Entwicklung des österreichischen Gesundheitswesens mitzuwirken. Das ist eben ein Gesamtkunstwerk, das über die Bundesländergrenzen hinausreicht. Eben sehr stark bin ich ein Anhänger des Gesundheitswesens der Ostregion, also Wien, Niederösterreich und Burgenland mindestens müssen zusammen gedacht werden, aber natürlich auch über diese Grenzen hinaus. Es ist ein Gesamtkunstwerk, an der ganz viele Menschen beteiligt sind und ich kann nur in aller Demut mich freuen, dass ich einbezogen bin in dieses große Werk.
Man kann also sagen, dass Sie mit 80 nicht auf ein erfülltes Leben zurückschauen, sondern dass Sie ein erfülltes Leben haben.
Vor allem deshalb, weil es mir gelungen ist, auch eine schöne Familie zu haben. Meine Frau und ich, wir haben 4 Kinder und 8 Enkelkinder. Ich danke es vor allem meiner Frau, dass es den Kindern gut geht, dass sie eine sehr gute Entwicklung genommen haben. 2 meiner Kinder sind Ärzte. Eine hat Wirtschaft studiert und arbeitet in einem bedeutenden Unternehmen. Und eine ist Juristin bei der Stadt Wien. Und ich bin sehr glücklich über meine Kinder und Enkelkinder.
Und das war hauptsächlich der Job Ihrer Frau, weil Sie nicht so viel Zeit hatten, wenn ich es richtig entnommen habe.
Die Stadt Wien hat, meine Frau ist Ärztin gewesen im Pflegeheim Baumgarten. Und die Diensteinteilung dort war so, dass man auf eine 40-Stunden-Woche kommt durch eine Tätigkeit von 8 bis 13 Uhr und durch die Nachtdienste. Ich hatte keine Nachtdienste, also am Abend und in der Nacht konnte ich auf die Kinder schauen und natürlich in Urlauben, Wochenenden und so weiter. Aber den Großteil der Aufgaben hat sicher meine Frau getragen.
Was Sie bei den Kindern vielleicht nicht alles erfüllen konnten, holen Sie es bei den Enkeln nach jetzt, oder?
Meine Kinder machen das hervorragend in der Betreuung der Enkelkinder, aber ich darf hier auch mitwirken.
Super. Ja, zum Abschluss noch unsere kurzen Fragen, um Sie besser kennenzulernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Ich mag sehr gerne Barockmusik, Barockopern und ich nütze die gewonnene Freizeit, um sehr viel mehr in Oper, Theater, Konzerte zu gehen. Und ich bin so eine Art ehrenamtlicher Betriebsarzt des Theaters an der Wien und unterstütze die Produktionen insofern, als wenn ein schwerwiegendes medizinisches Problem auftritt. Das ist bei fast jeder Produktion der Fall, dass irgendjemand akut die Stimme verliert oder sonstige Erkrankungen auch stressbedingt auftreten und dann organisiere ich die Betreuung der Künstlerinnen und Künstler und habe dadurch das Glück, immer wieder auch Karten zu bekommen im Theater an der Wien.
Und ins Kino gehen Sie wahrscheinlich nicht so oft, wie ich das einschätzen kann. Was sind denn, haben Sie einen Lieblingsfilm oder was schauen Sie sich für Filme an?
Ich sehe kaum fern und ich gehe kaum ins Kino, weil ich also den Originalkontakt mit den Musikern und mit Sängerinnen, Sängern, Schauspielern und so weiter bevorzuge.
Ein Buch, das Sie empfehlen könnten?
Ein Buch, das mich sehr beeinflusst hat, ist Das Glasperlenspiel von Hermann Hesse, weil in diesem Buch sehr viele kulturelle Zitate verborgen sind. Ich habe mir ein Buch als junger Mensch gekauft, Materialien zum Glasperlenspiel, und ich habe die geistigen Wege von Hermann Hesse nachverfolgt, und das tue ich auch bei anderen Autoren. Also beispielsweise finde ich James Joyce sehr spannend, natürlich mit seinem Hauptwerk, mit dem Ulysses, wo ich auch auf Spurensuche gegangen bin, was er hier zitiert, was er meint, aber auch mit den Dublinern und anderen Werken von ihm. Ich glaube, wir können alle aus der Literatur sehr viel lernen. Ich habe schon als junger Mensch sehr viel gelesen. Die Literatur ermöglicht uns, auf diesem Wege mit genialen, maßgeblichen Menschen, die lange vor uns gewirkt haben, in engen Kontakt zu sein und von deren Erfahrung profitieren zu können.
Und Sie können zu dem elitären Kreis von Menschen, die den Ulysses tatsächlich von A bis Z gelesen haben?
Ich habe mir das Hörbuch geschafft mit 23 CDs und ich habe das Hörbuch gehört und ich habe mir eine große Ausgabe von Ulysses beschafft, wo am Rand die Quellennotizen sind, und ich habe gemeinsam mit Hörbuch und dem Buch in geschriebener Form dieses Werk studiert.
Unglaublich. Ja, banalere Sachen, jetzt eine Lieblingsspeise.
Ich esse gerne bescheidene Sachen. Meine Mutter hat eine großartige Kartoffelsuppe mit Steinpilzen gekocht und meine Frau kocht auch sehr gut. Ich bin das einzige Familienmitglied, das nicht gut kochen kann oder gar nicht kochen kann. Alle meine Kinder und sogar schon die Enkelkinder können kochen. Ich genieße das Essen, das ich zu Hause bekomme. Das ist natürlich am besten, aber ich gehe auch sehr gerne in gute Lokale.
Lieblingsfarbe?
Ich trage sehr gerne blaue Kleidung.
Ein Lokal, das Sie empfehlen könnten?
Ich mag sehr gerne das San Carlo, ein italienisches Lokal in der Malerstraße, weil der Chef dort begeistert selber hervorragende Zutaten einkauft, und ich habe selber gesehen, mit welcher Andacht er vor einem Korb mit Steinpilzen steht. Die Köche dort können alles zubereiten, vorausgesetzt, sie haben die Zutaten. Wenn ich mit Freunden dort bin, teile ich mir meist eine Speise und dann noch eine Speise. Ich esse gerne wenig von irgendetwas, aber dafür vielfältiger.
Ein Urlaubsort, den Sie gerne besuchen?
Ich bin sehr gerne in südlichen Ländern. Ich war sehr oft in Kroatien, in Italien, und neuerdings fahre ich gerne nach Spanien, auch weil ich mich bemühe, Spanisch zu lernen.
Und die Hitze macht Ihnen nichts aus dort?
Die ist schon eine starke Herausforderung. Aber ich war schon als Kind in einer Gastfamilie in der Provence zu Gast, und damals hatte es schon 40 Grad dort. Also ich habe unter erschwerten Bedingungen Französisch gelernt, was übrigens meine Hauptsprache in der Schule war. Ich habe Englisch im Freifach gelernt, aber meine Eltern haben mir Aufenthalte in England ermöglicht, jeden Sommer, und vor allem wissenschaftlich ist Englisch natürlich die wichtigste Sprache.
Im Spanisch nehmen Sie jetzt noch dazu, um geistig aktiv zu bleiben sozusagen?
Na, ich habe schon in meiner Amtszeit in der Berlitz School Spanischunterricht genommen und habe an Kongressen in Spanien teilgenommen, weil die sehr gut waren in Qualitätsmanagement. Und das möchte ich noch erwähnen, im AKH habe ich ein Qualitätsmanagementsystem aufgebaut, das eben ermöglicht eine sehr präzise Abwicklung von Leistungen und Leistungsplanung. Gemeinsam mit meinem Controller haben wir bis auf wenige tausend Euro genau vorberechnen können, wie sich die Finanzlage des AKH darstellt, und wir haben sehr gut unsere Budgetziele erreicht, dadurch sehr viel Vertrauen bei der Stadt Wien aufbauen können.
Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
Ich bin ein bescheidener, demütiger, dankbarer Mensch, der weiß, dass er sehr, sehr vieles anderen Menschen verdankt.
Ein Lebensmotto?
Möglichst persönlich glücklich zu sein, andere glücklich zu machen und anderen zu helfen, wo es irgendwie geht. Und ich sehe diese Möglichkeit zu helfen nicht als eine Möglichkeit, sondern als eine Verpflichtung für jeden, der in der Lage ist, zu helfen.
Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
Ich habe mich sehr gerne mit Heinz Fischer ausgetauscht. Er hat mich immer wieder zum Kaffee eingeladen. Ich war auch bei ihm eingeladen in seinem Sommerdomizil und ich habe mit ihm sehr viele interessante Gespräche führen dürfen. Er hat mir sehr gute Ratschläge gegeben und ich bin sehr gerne mit ihm zusammen, aber ich bemesse die Wichtigkeit von Menschen keineswegs danach, ob sie prominent sind oder nicht. Es gibt sehr viele Menschen, die nicht öffentlich bekannt sind, aber die geniale Denker sind und von denen ich sehr profitiere.
Wie stellen Sie sich Ihr Leben vor, wenn Sie jetzt mit 80 in die Zukunft schauen? Wo legen Sie den Fokus drauf? Was sagen Sie, was ist Ihnen wichtig?
Mir ist es sehr wichtig, den Lebensweg meiner Kinder und Enkelkinder zu unterstützen, aber auch weit darüber hinaus mit meiner Schwester, die Oberärztin im St. Anna Kinderspital war und eine hervorragende Fachärztin für Kinder und Neuropsychiatrie ist und nach ihrer Heirat Dr. Steinböck heißt, unterstütze ich auch Verwandte meiner Familie, die in Ungarn leben und die es in der Nachkriegszeit sicher schwerer hatten als wir hier in Wien. Der Bruder meines Vaters hat seine Familie, der Zufall hat es ergeben, in Budapest aufgebaut und ich sehe mich verpflichtet, den Budapester Verwandten zu helfen, so sie es notwendig haben. Großteils haben sie es nicht notwendig, also nur die jungen Familienmitglieder, genauso wie meine jungen Familienmitglieder, brauchen ein bisschen Unterstützung.
Da wünsche ich Ihnen bei allen Plänen viel Erfolg und vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Einladung, war mir eine Freude.